Die USA und Großbritannien versprechen Demokratie für den Irak. Doch niemand weiß, wie die aussehen wird. Das Bild des Landes, wie es die Medien vermitteln, ist von Zerrissenheit geprägt. Es teilt sich, so der Eindruck, der entstehen muss, in Clans, in kulturelle und religiöse Gruppen, die untereinander verfeindet und zerstritten sind, sodass Demokratie hieße, für alle diese Gruppen Vertreter in eine gemeinsame Regierung zu kriegen. Ob das wirklich so sein muss, daran zweifelt der Politologe Saban al-Nasseri. Es entspränge, so seine These, hauptsächlich dem Wunsch der Clanführer und der Besatzungsmächte. Parallelen sieht er auch zu der Art und Weise, wie bereits Saddam seine Macht begründete. Wohin geht der Irak? Das fragte ich Saban al-Nasseri im Interview.
Eine Frage, die uns, glaube ich, alle brennend interessiert. Wir haben ja alle den irakischen Informationsminister gesehen, als er verkündet hat, die Amerikaner sind in ihren Panzern gefangen. Natürlich ist trotzdem die Frage, wie es denn überhaupt zu so einem raschen Zusammenbruch kommen konnte. Es gibt da viele Thesen. Hast du eine eigene?
Ja. Während des Krieges kam es zu einer Art Fraktionierung und zu einer Art Auflösung des Regimes, da sozusagen die unteren Ebenen von den oberen engeren Kreis nicht mehr wussten. In der ersten Woche schien es, als würde der Krieg länger dauern, als sie dachten. Aber dann, je näher sie sich näherten, desto mehr haben sie festgestellt, dass es kein organisiertes Zentrum mehr gibt, keine kämpfende Einheiten mehr gibt. Und diejenigen, die es gab, die republikanische Garde, waren komischerweise im Norden stationiert und nicht im Süden, wo der Angriff stattfand. Und da gibt es nochmal eine gewisse Spekulation über bestimmte Deals.
Man hat ja auch Bilder gesehen von Saddam Hussein in seinem Bunker, wo er sitzt. Und er hatte ja noch Leute um sich. Ja. Irgendwo müssen die doch geblieben sein. Es gibt diese berühmte Suchaktion der Amerikaner, sie haben ein paar festgenommen, aber die erwischen ja die meisten überhaupt nicht. Wo sind denn die geblieben?
Ja. Ja gut, die Bilder, die ich im Fernsehen gesehen habe, erinnert mich ein bisschen an Bin Laden Videofilme. Also immer wieder werden irgendwelche Filme gestrahlt, wo man nicht ganz genau feststellen kann, wann wurde sie gedreht, weil der konkrete Bezug auf die Ereignisse war nicht vorhanden. Ich gehe davon aus, dass der Bruch zwischen dem elitären Kreis, das Regime und zwischen den anderen Einheiten schon am Anfang des Krieges stattfand, die an der sozusagen Hebel der Macht saßen, sich abkuppelten von anderen militärischen Einheiten und diese sich dann, wenn man so will, allein gelassen wurden und dann mussten sie irgendwie mit diesem Krieg zurechtkommen. Da sie nicht mehr weiter kämpfen wollten, haben sie sich auch schnell ergeben. Ich gehe davon aus, dass dieser enger Kreis das Regime, das Irak schon verlassen hat. Ich würde tippen, vielleicht in Ukraine oder Russland. Das wäre mein Tipp, wo also, man sie suchen kann.
Es ist jetzt von quasi so einer Führungselite selbst auch nichts mehr zu erwarten, etwa dass die vielleicht jetzt aus dem Untergrund noch Widerstand organisieren. Jetzt gibt es aber Widerstand. Es gibt Angriffe aus US-Soldaten. Yeah. Wie ist das denn damit? Wo kommt das her? Was sind das für Bevölkerungsschichten, von denen das ausgeht?
Yeah. Es gibt mehrere Thesen, aber ich denke, dass aufgrund diesem Bruch zwischen dem engeren Kreis des Regimes und der unteren Einheiten entstanden dadurch gewisse autonome Gruppen. Und je überlebensnotwendiger für diese Gruppen die Länge des Krieges wäre, desto mehr bohren sie darauf, dass der Krieg weiterhin geht. Weil in dem Moment, in dem es zu einer Art Verrechtlichung der Verhältnisse kommt, dann wird es ganz dramatisch für sie aussehen. Vom Widerstand würde ich nicht sprechen, weil dafür fehlen die objektive Bedingungen, Existenzbedingungen, also politische, organisatorische. Aber in dem Moment, in dem, sagen wir mal, den nächsten Wochen und Monaten es den Besatzungsmächten nicht gelingt, infrastrukturelle, ökonomische, soziale, technische und so weiter und so fort, Strukturen zu schaffen und wodurch sich die Mehrheit der irakischen Bevölkerung auch bewegen und ihre Interessen artikulieren kann, kann es zu einer, in der Tat, einer Antibesatzungsstimmung kommen, die sich auch in einen Widerstand umgibt.
Wie sieht es denn überhaupt aus? Wie viel kontrolliert denn die USA da? Ist es tatsächlich so, wie sich's anhört, dass die Kontrolle fast vollständig da ist?
Die Kontrolle in den Städten ist es, wenn man so will, vollständig. An der Grenze des Irak auf jeden Fall, weil man befürchtet, dass irgendwelche Gruppen von außen nach Irak kommen und sozusagen Irak wie Libanon der 70er oder 80er Jahre als ihre Operationsraum benutzen. Aber ich würde sagen, auf dem Lande, also außerhalb den Städten, die Kontrolle weitgehend bei den jeweiligen Tribalmächten, Clansüglingen liegt. Und nicht in den Händen der Besatzungsmächte. Aber diese Tribalmächte waren seit je mit jedem Regime einverstanden, solange sie ihre Herrschaftszonen absichern können. Aber da ist die Lage ruhiger. im Vergleich vor allem zu bestimmten Zonen in Bagdad oder so, da ist ein Protest zu melden. Und in den schiitischen Städten Najaf und Karbala. Und das ist bedingt nicht nur aufgrund der schiitischen sozusagen antiamerikanische Stimmung, sondern bedingt durch die internen Kämpfe der schiitischen politischen Kräfte untereinander, die sozusagen auch diese Stimmung jeweils für sich mobilisieren wollen.
Wie beurteilst du denn die Chancen für eine Demokratie im Irak? Wird es tatsächlich eine Demokratie werden oder führst du was ganz anderem?
Ja, es läuft darauf hinaus, dass man sozusagen die Region in dem Sinne umstrukturiert, dass diesen Staat, so wie er besteht, aufzulösen und eine neue Form, eine neue hybride Form der Staatlichkeit, den man als Föderalismus nennt und suggeriert sowas wie in Deutschland oder sowas. Aber ich gehe davon aus, dass eben weil man diesen Staat, so wie es ist, als nationaler Staat nicht mehr bestehen sehen will, sondern in eine fraktionierte Herrschaftszone, die nur international, das heißt imperial, eingebunden und vermittelt werden. Insofern, diese Ethnifizierung und Dreiteilung des Irak in Kurdisch, Schiiten, Sunniten ist nicht nur eine ideologische Floskel, sondern auch hat einen politischen, realen Hintergrund. Nämlich in der Tat die, was ich nenne, die Kantonisierung des Staates und die Vermittlung zunächst einmal durch direkte Besatzung in den nächsten Jahren. Und wenn es gelingt, irgendwelche elitäre Kräfte zu züchten, kulturell zu züchten, das war diese Elite dann sozusagen die Vermittlung zwischen diesen verschiedenen Herrschaftszonen zu gewährleisten. Es ist ein sehr sozusagen sehr anspruchsvolles Modell. Das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn von Demokratie die Rede ist, dann gehe ich davon aus, dass es demokratische Ansätze und Kräfte im Irak gibt.
Gibt's die?
Die gibt's. Und zwar auf eine sehr engere Ebene und mit wenigen Mitteln und Ressourcen, aber die Ansätze an sich sind sehr anspruchsvoll. Und wenn diese Kräfte im Laufe jetzt der Entwicklung, wo in der Tat immer noch Chaos herrscht, dass sie diese Situation ausnutzen und sich politisch verdichten, konnte es zu einer Demokratisierung kommen, aber nicht im Sinne der USA und Großbritannien. Und auch nicht im Sinne der konservativ-liberalen Kräfte, die jetzt halt um die
Opposition. Gibt es dafür denn ein Beispiel für so eine?
Ja, ich würde vielleicht zwei, drei Beispiele nennen. Es hat sich Anfang Mai im Irak eine Organisation gegründet, die sich als Koalition für die Rechte der irakischen Frauen nennt. Und das ist nicht nur eine nationale, in Anführungsstrichen, sondern auch internationale Organisation, insofern als mehrere Gruppen daran beteiligt sind. Zum Zweiten hat sich auch Anfang Mai eine quasi Gewerkschaft der Arbeitslosen im Irak gegründet. Das ist sehr zentral, weil die Mehrheit Arbeitslosen sind und in absehbarer Zeit auch sie arbeitslos bleiben. Und da ich davon ausgehe, Kantonisierung bedeutet zwangsläufig keine Entwicklung mehr, sondern eine freie Menschenhandelszone, dass die Mehrheit der irakischen Bevölkerung arbeitslos bleibt. Insofern, das ist eine wichtige politische Entwicklung. Zum Dritten, unter den Studenten gibt es einige Ansätze von Studentenvereinigungen bis hin zu alternative Medien zu entwickeln. Ich glaube, das sind Ansätze, die halt sehr vielversprechend sind.